somit auch die Distanz zum materiellen Leben und auch zum physischen Körper gewinnt. An diesen Ekalesis nehmen wir kein Getreide zu uns und nehmen nur ganz leichte Kost zu uns. Und bei diesem Ekalesi ist es so, dass diesem Bhima Nirjala Ekalesi ist es so, dass man überhaupt nichts mehr zu sich nimmt und nichts mehr trinkt. So weiter.
Ach, Hare Krishna,
herzlich willkommen. Und schön, dich zu sehen. Da ist vielleicht der Platz für dich. Ja. Und so weiter und so fort. Und wir im Tempel sind schon den ganzen Tag am Fasten und am Chanten. Und ich habe schon mal also Termine umlegen müssen, weil ich total vergessen hatte, dass heute dieser Tag ist. Ich habe seit morgens früh bis jetzt, also bis ich da meinen ersten Gast in Empfang genommen habe, vor einer halben Stunde etwa, ganz und gar mich dem spirituellen Leben zu gewidmet. Das ist also der Bhima Nirjala Ekadasi und es ist toll, dass ihr heute alle hierher kommt, weil ihr auf diese Weise einen Nutzen bekommen könnt von diesem ganz besonderen Tag. Ihr möchtet viele Aktivitäten über den Tag getan haben, die vielleicht nicht alles spirituelle Natur waren. Aber das macht nichts. Jetzt haben wir die Zeit für den Abend, für den Bhima Nirjala Ekadasi sozusagen. Ich werde zunächst einmal, wie jeden Abend, wo wir in der Gita lesen, das Sanskrit vorlesen. Wir haben es hier, glaube ich, auch, ja? Sanischayena Yoktavyo. Yes. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Alle.
Alle.
Asheshatah.
Asheshatah.
Vollständig.
Vollständig.
Mhm. Übersetzung. Man sollte Yoga mit Entschlossenheit und Glauben praktizieren und nicht vom Pfad abweichen. Man sollte alle materiellen Wünsche, die aus gedanklicher Spekulation entstehen, ohne Ausnahme aufgeben und so alle Sinne von allen Seiten durch den Geist beherrschen. Wer Yoga praktiziert, sollte diesen Vorgang entschlossen und geduldig ausführen, ohne davon abzuweichen. Man sollte vom letztlichen Erfolg überzeugt sein und diesem Pfad mit großer Ausdauer folgen, ohne sich entmutigen zu lassen, wenn sich nicht sogleich Erfolg einstellt. Jedem, der strikt den Anweisungen folgt, ist Erfolg garantiert. Bezüglich Bhakti-Yoga sagt Rupa Goswami, Utsahan nishchayat dadya tatat karama pravatanat sangha tyagat sato vritehe shatvir bhakti prasidyate. Wenn man den Vorgang des Bhakti-Yoga mit voller Begeisterung, Ausdauer und Entschlossenheit ausführt, den vorgeschriebenen Pflichten in der Gemeinschaft von Gott geweihten Furcht und ausschließlich in Tugend handelt, ist einem der Erfolg gewiss. Was Entschlossenheit betrifft, so sollte man dem Beispiel des Sperlingweibchens folgen, das seine Eier in den Wellen des Ozeans verlor. Was ist eigentlich ein Sperling? Ist es ein Spatz?
Ja.
Das ist ein anderes Wort. Prabhupada deutet jetzt das Sperling, was da geschah. Ein Sperlingsweibchen hatte seine Eier an das Ufer des Ozeans gelegt, aber der große Ozean trug die Eier auf seinen Wellen davon. Der kleine Vogel war sehr aufgeregt und bat den Ozean, die Eier zurückzugeben. Der Ozean jedoch beachtete ihn nicht einmal. Darauf entschloss sich der Sperling, den Ozean zu leeren und auszutrocknen. Er begann, mit seinem kleinen Schnabel Wasser zu schöpfen, und jeder lachte über seine Entschlossenheit. Die Nachricht von seinem Vorhaben verbreitete sich rasch und schließlich hörte auch Garuda, der gigantische, gefiederte Träger Vishnus, davon. Das heißt, dass Narada Muni war da, der große Transzendentalist, der im Universum herumreist, und er sah, wie der Sperling, das Sperlingsweibchen, damit beschäftigt war, den Ozean auszutrocknen. Und als er dann das nächste Mal zu Krishna kam, fragte ihn Krishna, was gibt es Neues auf dem Planeten? Und Krishna, Narada Muni sagte, unter den Menschen nichts Besonderes. Aber es gibt ein Sperlingsweibchen, was eine unglaubliche Entschlossenheit entwickelt hat. So als er so sprach, sprach er ein bisschen, Narada Muni zu Krishna sprach, sprach er bewusst sehr laut und guckte so in die Richtung hin, wo Garuda war. Garuda ist der gefiederte Träger Vishnus oder Krishnas. Als SNA hat die Form eines Adlers, aber hat auch Hände, die zum Gebet faltet. Das ist ein sehr mystisches Wesen, wenn ihr so wollt. Er hörte dann, wie Narada Muni Krishna über die News, die Nachrichten informierte, und bekam auch mit, dass eben das Sperlingsweibchen, was ja zu seiner Art gehörte im entfernten Sinne, so viel Entschlossenheit hatte. Die Nachricht von seinem Vorhaben verbreitete sich also, und schließlich hörte auch Garuda, der gigantische, gefiederte Träger Vishnus, davon. Er bekam Mitleid mit seiner kleinen Vogelschwester, und so kam er persönlich herbei. Als er die Entschlossenheit des kleinen Sperlings sah, war er sehr erfreut und versprach ihm zu helfen. Garuda befahl dem Ozean, die Eier zurückzugeben, und drohte, andernfalls selbst die Arbeit des Sperlings zu übernehmen. Der Ozean erschrak sehr und gab die Eier sofort zurück. So wurde der Sperling durch die Gnade Garudas zufrieden und glücklich. In ähnlicher Weise mag das Praktizieren von Yoga, besonders vom Bhakti-Yoga im Krishna-Bewusstsein, sehr schwierig erscheinen. Doch wenn man den Prinzipien mit großer Entschlossenheit folgt, wird einem der Herr mit Sicherheit helfen, denn hilft dir selbst, so hilft dir Gott. Schiller-Bauarbeit, ja. Mehr ein Sprichwort. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Der Text noch einmal: Man sollte Yoga mit Entschlossenheit und Glauben praktizieren und nicht vom Pfad abweichen. Man sollte alle materiellen Wünsche, die aus gedanklicher Spekulation entstehen, ohne Ausnahme aufgeben und so alle Sinne von allen Seiten durch den Geist beherrschen. Ich möchte heute sehr gerne über Entschlossenheit im Krishna-Bewusstsein und auch über Enthusiasmus sprechen. Enthusiasmus ist etwas, was für den spirituellen Pfad von großer Bedeutsamkeit ist. Glauben oder ein grundsätzliches Vertrauen in den spirituellen Weg ist die Grundlage für den spirituellen Fortschritt. Nicht wie ihr alle, ihr habt heute den Kinovorstellungen
euren Rücken gekehrt, den leidenschaftlichen Entertainment-Programmen, die in Hannover angeboten werden, entsagt und seid heute hierher gekommen in einem Grundvertrauen, dass er euch helfen könnte, in eurem spirituellen Leben vielleicht fixierter zu werden oder einfach inspirierter zu werden. Das ist ein Grundvertrauen. Doch dieses Grundvertrauen fängt erst an zu leben mit einem ganz bestimmten Faktor. Dieses Grundvertrauen, was man in spirituelles Leben setzt, muss einen ganz bestimmten Faktor haben. Und wenn dieser Faktor auf der anderen Seite nicht da ist, obwohl man das Vertrauen in Vegetarismus und solche Dinge hat, so wird unser spirituelles Leben zum Absterben kommen. Was ist dieser Faktor, der das spirituelle Leben mit Leben erfüllt? Darüber wollen wir heute sprechen. Es ist Enthusiasmus. Ne? Wenn man, ihr kennt das bestimmt von eurem eigenen spirituellen Praxis, ihr wisst von Dingen, aber wenn ihr nicht den Enthusiasmus habt, kommt ihr nicht dazu, das Gewusste in die Tat umzusetzen. Kennt man das nicht mehr? Aber wenn man auf der anderen Seite diesen Enthusiasmus hat, kann man über alle Schwierigkeiten hinwegkommen. Es ist fast unmöglich darzustellen, wie machtvoll Enthusiasmus ist. Nicht der Enthusiasmus hilft ein junges Paar mit vollen Erwartungen und Hoffnungen in eine Ehe hineinzusegeln oder eine wilde Ehe hineinzusegeln. Nicht Enthusiasmus hilft einem Studenten, diese unglaubliche mentale Anstrengung zu machen, da in der Universität ein schwieriges Thema zu erlernen. Enthusiasmus hilft einem Reinhold Messner, sein Bergkletterer, Bergklimmer, schwierige Berge in Angriff zu nehmen und beseelt ihn auch in schwierigen Augenblicken nicht aufzugeben. Es heißt, den Enthusiastischen oder der Enthusiastischen ist der Erfolg gewogen. Kennt ihr das in euren, ja auch materiellen Tätigkeiten, wenn man enthusiastisch ist? Natalie, ich könnte mir gut vorstellen, wenn du einen Bühnenauftritt hast und richtig mit Enthusiasmus darauf gehst, dann braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen, wie es geht. Dann geht es gut. Wenn man aber in der Routine versunken ist, dann, das geht dann irgendwie nicht. Wenn ich eine Vorlesung gebe und ich bin nicht enthusiastisch dafür, für das, was ich sage, wird das nicht in das Herzen meiner Zuhörer kommen. Wenn ich aber ein Thema wähle, für das ich enthusiastisch werden kann, oder also zumindest werden kann, dann wird etwas vermittelt. Mit Enthusiasmus kann man fast alles machen. Es ist gar nicht wichtig, so sehr materiell versiert zu sein. Wenn einer einfach enthusiastisch ist, dann geht er über die Schwierigkeit hinweg. Es ist, als würden Flügel anwachsen. Auch im materiellen Bereich. Für spirituelles Leben ist nun Enthusiasmus absolut wichtig. Uzahan. Ganz wichtiges Prinzip. Und solange wir diesen Enthusiasmus nicht in unsere Grundüberzeugung hineinatmen, wird unser spiritueller Fortschritt entweder nicht zum Tragen kommen oder unser spiritueller Fortschritt wird unter Umständen zum Erliegen kommen. Nun ist es interessant, dass es zwei Arten von Enthusiasmus auf dem spirituellen Weg gibt. Die erste Art habt ihr bestimmt alle schon umarmt in eurem Leben. Die zweite Art macht entwickelt werden müssen. Man nennt die erste Art in Sanskrit Utsaha Mayi, falscher Enthusiasmus. Dieser Enthusiasmus orientiert sich an Äußerlichkeiten. Ist ungefähr so wie ein Kind, sagen wir mal, was in die Welt der Erwachsenen aufgenommen werden möchte und deswegen auch ein Buch haben will. Nicht? Und wenn es ein Buch bekommt, ist es wahnsinnig enthusiastisch. Nun bin ich auch erwachsen. Weil das Kind aber nicht das Buch lesen kann, der Brahmaner-Junge, so wird gesagt, wird es bald mit dem Buch nichts mehr anfangen können und das Buch ein bisschen vornehm beiseite legen. Nichts mehr davon mit zu tun haben. Nicht? So ist es auch mit jemandem, der enthusiastisch für spirituelle Leben wird, aber nicht eigentlich versteht, was es ist. Ich kann mich erinnern an den Sohn eines bekannten Schlagersängers, John Lennon, vielleicht ist er noch in Erinnerung, den älteren Knaben und Damen von euch, von der Beatles-Gruppe. Julian Lennon heißt er. Den habe ich einmal treffen können bei einer Gottschalk-Sendung. Die Sendung hieß Idole, war eine ganz fantastische Sendung, wo auch wir eingeladen waren, den Hare Krishna Mahamantra zu singen. Und da habe ich alle möglichen Leute kennengelernt. Felix und Natalie, die sich ein bisschen in der Welt aus, Ray Manzarek von den Doors hatte ich kennengelernt. Da wollte ich dir nachher noch was erzählen, weil wir gerade eine Überspielung von den Doors für eine Dia-Serie in Betracht ziehen. Nicht? Und Nureyev, den Springer, oder Balletttänzer, bekannten Balletttänzer, und Hemkohl nicht, wie dieser, noch besser, Richard Weizsäcker oder wie der noch genau heißt. Und alle möglichen Idole waren da. Und eben auch Julian Lennon, nicht? Der hat das so ein schnulziges Lied, Salt Water oder so, gesungen, nicht? Und wir hatten dann miteinander gesprochen, dem ging es nicht so gut, der war ein bisschen neurotisch, glaube ich, veranlagt, und hatten so gesprochen. Und das nächste, was ich hörte, was ich sah, war ein Zeitungsausschnitt von der bekannten englischen Zeitung The Guardian. Und da war er jetzt ganz abgeschäft, so wie Dominik, mit einem schönen Harina und Chatter wie Natalie und T-Lock und so weiter und so fort. Und sah also genau wie ein Devotee aus. Weil er war so beeindruckt worden von der Natur der Devotees, nicht? Es war so übergesprungen, aber er wusste nicht, ein Hare Krishna Mantra auswendig zu sagen. Nicht einmal, wenn es darum geht, sein Leben zu retten, konnte er den Mantra auswendig, nicht? Er konnte auch nicht die spirituellen Praxisen, hat nichts gehört von ihm und hat nie Gemeinschaft mit Devotees gehabt und dann ist die Glatze dann wieder zugewachsen und der Enthusiasmus ist weggegangen. Versteht ihr? Falscher Enthusiasmus, der sich an den Äußerlichkeiten festmacht. Sind wir nicht alle am Anfang so, dass uns das beeindruckt? Die Devotees sind so außerweltlich, die kehren so konsequent und so glücklich auch noch dem materiellen Leben den Rücken, dass wir denken, genau, so muss es sein. Nicht, ist es nicht so in eurem Kontakt mit Devotees, dass ihr euch einfach dieses enthusiastische Element, was ja in gewisser Weise auch wohl auch sehr alternativ ist zum materiellen Leben, einfach begeistert und zusagt und so weiter, dann will man sich auch mein Harinam Chatter umlegen und auch mal Tilok sehen und statt Hallo sagt man Haribol, nicht und so weiter und so fort. Das ist der anfängliche Enthusiasmus, der aber nicht lange währt, wenn man nicht schafft, ihn zu vertiefen, auf spirituelle Grundlagen zu stellen, wie dem Chan und so weiter. Es gibt dann noch andere Symptome, Ganatala, das heißt eine sporadische Bemühung, dass man sich mal bemüht, aber dann auch wieder nicht. Mal schafft man es, auf dieser anfänglichen Stufe des spirituellen Lebens, wie soll ich mich ausdrücken, kraftvoll voranzugehen und überzeugt zu sein, aber es ist eben nur sporadisch, weil der Enthusiasmus diese wichtige Triebfeder des spirituellen Lebens sagen wir mal Utsahamayi ist, das heißt dieser Enthusiasmus, der sich an Äußerlichkeiten festlegt. Dann gibt es weiter auf dieser Stufe Vyudha Vikalpa, das heißt eine Unentschlossenheit. Soll ich allem entsagen und auch in den Tempel ziehen? Oder auch alles niederlassen? Oder soll ich vielleicht lieber heiraten? Und mich versieren. Wir haben das oft in unserer Bewegung auch. Es ist nicht so, dass alle in der Bewegung auf der höchsten Stufe sind. Wir haben auch viele, viele Anfänger. Nicht? Und die, alles, was die bewegt, besonders wenn der Frühling kommt, ist die Frage, soll ich heiraten, ja oder nein? Das ist die Frage. Nicht? Und dann geht es hin und her. Oh, wenn ich heirate und dann Kinder kriege, dann muss ich mich verstricken und den muss ich Geld heranschaffen für die Windeln. Oh, bin doch sehr verstrickt. Am besten, ich lasse das und gehe einfach an den heiligen Ort Vrindavan, ziehe mich völlig zurück und gehe der entsagten Stufe des Lebens nach. Und so pendeln sie hin und her und fragen sich, kann man das, was man im Osten erreichen, wenn man in den Westen geht? Mit anderen Worten, kann ich das höchste Ziel im Leben erlangen, wenn ich mich materiell verstricke? Nein. Und dann nach 2 Tagen schreiben sie dann einen Liebesbrief an. Und sind sich so unentschlossen, wo sie hingehören. Kennt ihr das? Mal will man allen entsagen und mal will man, stürzt man sich dann wieder in das alte Leben zurück und ist ganz und gar mit wilden Projekten beschäftigt. Unentschlossenheit. Das nächste Symptom für jemanden, der auf dieser Neulingsstufe ist, ist Vishaya Sangara. Das heißt, er kämpft mit den Sinnen. Nicht? Soll ich jetzt mal alles wieder rauslassen? Oder soll ich lieber und so weiter auch dem Kamikuchen entsagen? Ich weiß, bei mir war das ganz schlimm. Meine Lieblingsspeise waren Rumkugeln, bevor ich zum Krishna-Bewusstsein kam. Kennt ihr die guten Rumkugeln? Nee? Das ist das Ungesundeste, was man sich vorstellen kann. Aber als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, hörte ich, das war nicht mehr so ganz okay, weil man nicht wusste, ob da nicht Eier... Ja. Wird da auch Rum reingeschüttet? Wahrscheinlich.
Aroma.
Nicht? Und wenn ich dann an den Konditor rein vorbeikam als junger Devotee, ich gebe mein Leben für eine Rumkugel. So ist man dann so hingekommen. Also ein laufender Kampf mit den Sinnesobjekten, in diesem Fall Rumkugeln. Nicht? Oder das ist einer auf einer spirituellen Stufe, der braucht nicht zu kämpfen, für den ist alles klar, sozusagen. Dann Niyamakshama. Unfähigkeit, Gelübde einzuhalten, dass man sagt, ab morgen chant ich 16 Runden mit vollster Konzentration. Da kommt nichts dazwischen und dann hält man es für 3 Tage ein. Oder man sagt, ab morgen stehe ich um 5.21 Uhr auf. Nicht so, aber dann kommt der nächste Tag dann dazwischen und dann ist man von der Erscheinungsweise der Unwissenheit ein bisschen bedeckt und dann schafft man es nicht. Also diese Unfähigkeit, sich Gelübde, die man sich vorgenommen hat, einzuhalten. Und schließlich, Taranga Rangini, das ist, dass man die Möglichkeiten anfängt zu genießt, die einem Bhakti gibt. Nicht? Zum Beispiel, wir leben in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Wenn wir jetzt anfangen würden, die Vorteile, die wir da durch das spirituelle Leben haben, zu genießen, dann würde es Taranga Rangini sein. Nicht? Wenn ein Guru zum Beispiel das Geld, was ihm die Schüler geben, damit er es in Krishnas Dienst stellt, für seine eigenen Zufriedenheit ausgibt. Nicht? Oder wenn ein Devotee, sagen wir mal, das, was ihm von Menschen gegeben wird, ausnützt und vielleicht daraus selber Gewinn schlägt für sich, das wäre dann schlimm. Also das wäre nicht gut. So, lasst mich zusammenfassen. Am Anfang bringt jeder von uns einen gewissen Enthusiasmus mit sich, der sich aber oft an Äußerlichkeiten festmacht, sodass wir gefährdet sind und vielleicht auf die materielle Ebene kommen. Deswegen müssen wir es schaffen, einen stetigen Enthusiasmus, der durch spirituelle und nicht durch Äußerlichkeit, durch spirituelle Erfahrungen und Erlebnisse gemacht wird, zu entwickeln. Ist das soweit klar? Ich glaube, das kann man gut verstehen. Nun möchte ich euch fragen, bevor ich weitergehe, was verbindet ihr überhaupt mit dem Wort Enthusiasmus? Was ist der erste Gedanke, der euch kommt, wenn ich das Wort Enthusiasmus sage? Hingabe?
Glücklich sein.
Begeisterung. Dynamik.
Energie.
Ja.
Schwung.
Schwung. Jetzt, Schwung.
Dass man nicht aufgibt.
Dass man nicht aufgibt, auch wenn der, wenn es
sich
Probleme in den Weg stellt. Enthusiasmus, lass mich auch mal nachdenken. Ich habe schon jetzt ein ganzes Konzept, aber das fällt mir jetzt ein. Enthusiasmus. Ich würde auch, bei mir ist es begeistert sein, so erfasst sein, so ein inneres Feuer zu haben, dass man kaum noch sitzen kann. Kennt ihr das? Ich weiß, es so enthusiastisch ist, dass man platzt, wie Gadara manchmal. Was kommt hier in Sinn?
Ich kann mir nicht mehr, ich glaube, das kommt irgendwie von Entheos, also von Gott beseelt sein.
Ja. Entheos, von Gott beseelt sein, das ist aus dem Lateinischen hier.
Ja, stimmt.
Was? Jetzt wird die schwierige Frage gestellt. Stellt sich dem Enthusiasmus entgegen? Ich möchte mal so fragen, ihr seid doch manchmal auch unenthusiastisch, oder? Was passiert dann?
Eine Enttäuschung.
Eine Enttäuschung. Man bemüht sich und es trifft nicht so ein, wie man sich das erwartet. Oder enttäuscht. Wenn wir enttäuscht werden, dann geht unser Enthusiasmus runter sozusagen. Man ist einfach nachlässig.
Oder
Trägheit, ja.
Man findet an Sinnbefriedigung vielleicht Gefallen.
Ja, und dann hat man für dieses spirituelle Leben keinen Enthusiasmus mehr, sondern ist agitiert und wird angezogen von einer Rumkugel.
Krankheit,
ja, da verliert man auch einen Enthusiasmus manchmal. Ja.
Mit dem Enthusiasmus verbinde ich auch eben Freude. Mhm. Und dann eben mit mangelndem Enthusiasmus mag man keine Freude an den Tätigkeiten.
Frust.
Ja. Zweifel.
Zweifel, das kann sich auch einem entgegenstellen. In dem Werk Harinam Chintamani werden drei Ursachen für, sagen wir mal, ist das schwierig zu formulieren. Das ist eigentlich ganz einfach. Im Harinam Chintamani werden drei Ursachen für den Mangel oder für die Beeinträchtigung, das war das Wort, des Enthusiasmus genannt. Und zwar ist es einmal Ablenkung, das ist das Gelindeste, dass man einfach abgelenkt wird auf was anderes. Das ist so ähnlich wie du sagst, dass man plötzlich auf andere Dinge da seine Aufmerksamkeit richtet. Das zweite ist, diese Trägheit, von der du sprachst, die immer so drin, die plötzlich da ist, wie Nebel, was sich morgens bildet. Und dann eine Art, Gleichgültigkeit. Nun, für spirituelles Leben ist es meistens so, dass wir eine tief in uns sitzende Gleichgültigkeit besitzen. Prabhupada sagte, ich habe mir das mal so überlegt, Prabhupada sagt im 15. Kapitel der Bhagavad Gita, man sollte enthusiastisch sein über die Möglichkeit, in diesem Leben zurück zu Krishna, in die spirituelle Welt zu gehen. Das sollte einen begeistern. Aber die meisten Menschen sagen, denen ist das so gleichgültig wie nur irgendwas. Ich muss jetzt erstmal Geld verdienen oder bin enthusiastisch für meinen Sommerurlaub, den ich vorbereite an der Riviera. und so weiter. Die Menschen, wir sind in der materiellen Welt so gleichgültig, wenn es ums spirituelles Leben geht. Sehen wir, die natürliche Situation der Seele, die natürliche Konstitution der Seele ist, dass wir völlig begeistert sind für spirituelles Leben, für Krishna. Das ist das Allernatürlichste für die Welt, von der Welt. In der spirituellen Welt finden wir, sagen wir mal so, wir finden Beschreibungen von der spirituellen Welt, wo wir hören von den ewig befreiten Seelen, den Gefährten und Gefährtinnen Krishnas, die so enthusiastisch sind, dass sie nachts nicht schlafen können, weil sie schon sich wünschen, wann fängt der Morgen an, wo ich Krishna wieder treffe und mit ihm in die Kuhhirtenweiden von Vrindavan gehe. Das ist so, das ist natürlich für die Seele. Wenn eure Seele von der Bedeckung frei ist, dann seid ihr enthusiastisch, dass euch niemand halten kann. Es wird beschrieben, im 15. Jahrhundert, als Chaitanya, Lord Nityananda und Chaitanya erschienen waren und Kirtan gemacht haben, dass die Devotees so enthusiastisch waren. Wenn Kinder nur den Kirtan gehört haben, konnten 100 Leute sie nicht festhalten. So liefen sie zum Kirtan. Die Gefährten von Lord Nityananda waren so enthusiastisch, dass sie vor Freude, das ist jetzt vielleicht nicht was für den Waldbestand, Bäume ausgerupft haben. Sie sind geklettert auf Bäume und haben auf den Ästen getanzt. Stellt euch das mal vor. Das wünscht man sich doch bei Konzerten noch, bei der Jugend von heute. Die sind aber nicht mehr so enthusiastisch. Stellt euch das mal vor. Die waren so enthusiastisch, wie du sagst, beseelt von einer anderen Kraft. Einer spirituellen Kraft. Bhakti Shakti sagt man dazu. Nicht, dass sie beflügelt waren, außergewöhnliche Dinge zu tun. Ich weiß, in der Gegenwart von meinem spirituellen Meister habe ich sowas erlebt bei meinen Gottbrüdern und auch bei mir selber. Ein Enthusiasmus, der über Hindernisse hinwegging, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Scheint das in einem enthusiastischen Moment eine andere Kraft in das Herz und in die Sinne hineingeht, dass man Sachen tun kann, dass man bevollmächtigt ist, Sachen zu tun, die nicht gehen. Wir hören im Srimad Bhagavatam von Dhruva Maharaj, dem großen Transzendentalisten, der schließlich eine Gottesoffenbarung hatte. Das heißt, dass Vishnu ihm erschien und mit dem Muschelhorn seinen Kopf berührte. Und dann beschreibt er seinen Zustand. Er sagt, meine Sinne sind total belebt und besonders meine Kraft zu sprechen ist total belebt. Nicht? Wer kennt das? Wem das Herz voll ist, dem geht die Zunge über. Kennt ihr diesen Ausspruch? Das ist so ein Sprichwort. Aber Enthusiasmus ist tatsächlich eine Shakti, ich spreche jetzt von spirituellem Enthusiasmus, der alles Mögliche und Unmögliche, vielleicht vorher Unmögliche, nötig macht. So, was wir, um diesen Enthusiasmus zu entwickeln, überwinden müssen, ist diese verdammte Gleichgültigkeit. Schluck. diese wirklich unnötige Gleichgültigkeit fürs Gürtel des Lebens. Völlig unnötig und unerwünscht. Nicht, ist wirklich unerwünscht. Gleichgültigkeit kann mehrere Ursachen haben. Für diejenigen, die von euch analytisch sind. Gleichgültigkeit kann einmal kommen, wie Baladev Vidyabhushana sagt, man wird gleichgültig gegenüber der Arbeit, zu der man sich unqualifiziert fühlt. Wenn wir zum Beispiel denken, ich schaff's nicht, lamentier, mental werden, ich schaff's nicht. Ich bin nicht qualifiziert für spirituelles Leben, ich bin qualifiziert für die Erscheinungsweise der Unwissenheit, das ist mein Los. Das ist die erste Sache für Gleichgültigkeit. Und die zweite Gleichgültigkeit ist, dass man, wisst ihr, dass man einfach gesehen hat, so, wozu sich bemühen? Das sind so die Intellektuellen, die erkannt haben, dass das materielle Leben im Grunde genommen gleichgültig ist. Die verstehen, zu Deutsch gesagt, warum soll ich mich noch bemühen und mich um Dinge anstreben? Mir geht es so und so nicht besser und nicht schlechter mit diesen Dingen. Das sind Leute, die eine natürliche Distanz zum Leben gewonnen haben. Ich meine jetzt nicht Suizidgefährdete, sondern Leute einfach, die keine Bemühungen mehr machen. Wir hören im siebten Kanto von einem Avaduta Brahmana, einem Weisen, der sich einfach hinlegte und nichts mehr tat, weil er verstand, der Körper besteht aus den materiellen Elementen, wie die ganze materielle Natur. Ich bin von anderer Natur, ich bin von spiritueller Natur, materielles Leben ist Illusion. Und das heißt, er hatte die Verhaltensweise einer Python angenommen. Eine Python, die liegt auch da und wartet, was kommt. Wenn eine Wildsau kommt, habt ihr mal gesehen, dann ist sie plötzlich im Bauch drin. Nicht? Und wenn nichts kommt, dann hungert sie halt und verdaut in der Zwischenzeit. Macht keine Bemühungen von sich aus. So gibt es auch, das gibt es im Westen nicht sehr oft, diese Leute, Ricardo vielleicht ein bisschen, die einfach nichts mehr tun wollen, nichts mehr, die leben vom Arbeitslosengeld, denen ist das egal, Erfolg, Misserfolg, eine gute Hose oder eine schlechte Hose, das ist alles Arns Glicks, sagt man, Arns Glicks, nicht? Sagt man nicht so? Nicht? Die machen keine Bemühungen mehr, die so what? Mein großer Bruder hatte diese Philosophie. Der machte keine Bemühung mehr, ließ sich nur noch treiben. Für ihn gab es weder gut noch schlecht, bis er dann in der Wehrmacht landete, also in der, wie sagt man, Bundeswehr. Und dann habe ich zu ihm gepredigt und gesagt, deine Philosophie, die bringt dich jetzt ans Gewehr. Dann hat er Bemühungen gemacht. Dann hat er 20 LSD-Trips auf einmal geschluckt und ist dann rausgekommen. Bundeswehr. Geht inzwischen ganz passabel wieder. diese ist so eine Art gewisse Gleichgültigkeit gegenüber dem materiellen Leben. Was soll's? In Indien ist diese Gleichgültigkeit philosophisch berechtigt. Also der Gyana nennt man das, die Gyanis, nicht die Intellektuellen, die verstehen gut und schlecht, ist eine mentale Einbildung nur. Das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Die bemühen sich wirklich um nichts mehr. So, es kann vorkommen, dass Menschen, die sich dem spirituellen Leben zuwenden, von einer Art Gleichgültigkeit überwältigt wird, die also von dieser Seite rauskommt. So, nachdem wir darüber gesprochen haben, was den Enthusiasmus beeinträchtigt, nämlich einfach, dass man denkt, man schafft es nicht, oder dass man sagt, wozu mich bemühen fürs virtuelle Leben? Diese Trägheit, nicht? Dieses dahingetrieben werden. Lass uns kurz sagen, was die Quellen von Enthusiasmus sind. Und auch hier möchte ich euch einladen, beizutragen zu diesem Thema. Wo sind für euch Quellen von Enthusiasmus? Was macht euch enthusiastisch?
Ziel kenne.
Wenn man das Ziel deutlich vor Augen hat.
Also dann kann ich mich da hingehen. Also ich gebe das dann richtig hin und damit durch die Hingabe kriege ich so eine Kraft, mit der dann irgendwas möglich ist.
Toll. Also man kennt ein Ziel, man tut etwas Konkretes, um auf das zuzugehen, und man kriegt dann in dem Vorgang eine Art Kraft, wenn ich das richtig verstehe. Meinst du das jetzt bezogen auf weltliches Leben oder auf spirituelles Leben, oder ist das ein Prinzip, was in beiden wirkt?
Ich denke, es funktioniert in beiden.
Ja.
Ja. Wenn es nur beim spirituellen Leben funktionieren würde, wäre es leichter.
Ja, ja. Gut, das ist also eine Quelle von Enthusiasmus. Was, macht euch noch enthusiastisch? Wie entsteht dieses Gefühl? Ja, könntest du das erläutern?
Also, wenn ich zum Beispiel Musik höre, die mich anspricht,
ja.
Da möchte ich einfach mitmachen, und wenn ich zwar spielen kann und im tatsächlichen Halt oder singen mit oder so.
Ja, gut. Durch Klangstimmung wird der Enthusiasmus
gewinnt. Durch Gemeinschaft von Personen, die enthusiastisch sind.
Durch die Gemeinschaft mit Personen, die enthusiastisch sind. Ich wiederhole das immer für die kassettenhörende Nachwelt, also die das hier aufnimmt, dass ihr euch nicht wundert, warum ich das alles wiederhole. Ja.
Ja, durch Sehnsucht.
Durch Sehnsucht wird man enthusiastisch.
Auch durch Wissen.
Durch Wissen.
Durch eine gute Meditation.
Durch eine gute Meditation werde ich enthusiastisch.
Wenn ich meinen eigenen Bereich habe, in dem ich selbst verantwortlich bin, dann werde ich.
Durch Verantwortung, die ich aufnehme, dann wirst du enthusiastisch.
Durch einen Kick. Durch irgendwas passiert, was vorher nicht da war.
Ja.
Und ich, sage ich mal, von dem Augenblick an sozusagen das ganze Weltbild neu nochmal ein bisschen überdenken muss.
Ja.
Ich stelle fest, also so, das hat jetzt was nach, einen Schritt nach vorne gebracht. Ja. Alte Sachen fallen ab.
Ja.
Es wird Platz für was Neues.
Ja. Also durch einen Kick, durch einen Anstoß, den man kriegt, wenn ein bisheriges Weltbild zerbröselt und man sich neu orientieren muss, dann kriegt man Enthusiasmus in eine bestimmte Richtung. Gut, ich finde, damit haben wir schon eine schöne Sammlung zusammen. Ich möchte euch jetzt einen Brief vorlesen oder einen Ausschnitt aus einem Brief vorlesen, den Srila Prabhupada geschrieben hat, wo er benannt hat, was uns helfen kann, auf dem spirituellen Weg Enthusiasmus zu entwickeln. Er sprach davon, dass es bestimmte Prinzipien gibt, die uns helfen, den Enthusiasmus zu entwickeln. Seht mal, Prinzipien, das sind etwas, was wir in unserer modernen Gesellschaft ein wenig aus den Augen verloren haben. Prinzipien sind etwas, sagen wir mal, so kosmische Gesetze, würde ich besser zu denen sagen. Wenn man sich nach ihnen richtet, geht es gut. Wenn man sich nicht nach ihnen richtet, zerbricht man an ihnen. Ich möchte euch gerne ein kleines Beispiel für Prinzipien geben, was mich total begeistert. Nur sagen wir mal, das ist nicht das Wort, was ich sehr klar finde. Das hat sich auch wirklich zugetragen. Es gab einmal ein Schlachtschiff, Killer, nennen wir es mal, ein amerikanisches Schlachtschiff, nicht mehr ein Schlachtschiff, so ein Flugzeugträger. Kennt ihr das? Die sind manchmal mehrere Kilometer lang. Da können viele Flugzeuge, so Kampfflugzeuge, drauf landen im Ozean. Nicht? Und es war auf dem Weg nach Hause und kam in das heimatliche Gewässer. So, es kam da eingelaufen in das heimatliche Gewässer. Es war nachts und sie sahen ein kleines Licht auf den Wellen tanzen, wahrscheinlich von einem Fischkutter. Der oberste Leutnant funkte bling bling bling, Fischkutter aus dem Wege, 20 Knoten nach links. So, da kam ein Signal, selber 20 Knoten abdrehen, aber nach rechts. Und ihr müsst nur wissen, nach internationalem Seefahrtsrecht ist es so, dass diese riesen Oschis, also riesen Flugzeugträger, dass diese ihren Kurs verändern, das ist ein riesen Headache, die muss man dann programmieren mit lauter Computern und das kostet viel Geld, die entsprechenden Schrauben dann anzuwerfen. Deswegen ist das Seefahrtsgesetz so, dass alles andere muss ausweichen, aber die fahren geradeaus. Das ist einfach zu schwierig und zu energieaufwendig. Während so eine andere, da brauchen nur mal kurz so nach links zu drehen mit dem Schwuppdiwupp, mit dem Steuerrad und dann geht das schon gut. Nicht? Nun, dieser kleine irgendwas funkte zurück zu diesem riesen Schlachtschiff. Macht eine Beuge. Nicht? Und der funkte also total erbost zurück, der oberste, der wachhabende Leutnant. Nochmal, wir sind ein Schlachtschiff-Killer, wir haben so und so viel Bruttotonnen mit uns, nicht? Und weichen Sie schnell aus nach links. Und kam die gleiche Aufforderung wieder zurück, selber ausweichen. Brücke? Ja. Und dann funkte er, also hier ist Captain Hornblower. Weichen Sie jetzt aus. Ich bin müde, wir haben keine Zeit hier rumzuspielen mit dem Morse-Alphabet. Und er kam wieder zurück. Hier ist Ernest Seaman. Wenn Ihnen Ihr Schiff lieb ist, weichen Sie aus. Nach rechts. Sagte Hornblower das letzte Mal. Also jetzt reicht's! Entweder Sie weichen aus oder wir rammen Sie auf den Meeresgrund. Und dann kam nochmal zurückgefunkt. Hier ist Ernest Seaman, Ihr Leuchtturm. Versteht ihr? Wenn man nicht einen Leuchtturm ausweicht, dann ist man dran. Das ist so sind Prinzipien. Ob wir sie akzeptieren oder nicht, entweder wir akzeptieren sie, dann geht unser Leben gut voran, wenn wir sie brechen, dann zerschellen wir an ihnen. Sie haben so eine absolute Gültigkeit. Ist ein sehr gutes Beispiel, finde ich. Oder? Das sind Prinzipien. Zum Beispiel, du kannst nicht sagen, das ist spirituelles Gerede, dass man keine Tiere töten soll. Für den Töter der Tiere, den Fleischesser, wartet kosmische Gesetze, die sehr, sehr hart ihn bestrafen werden. Man kann da nicht liberal sein und sich Gedanken machen über, ja, könnte man nicht vielleicht doch die Gesetze der Natur brechen, hier und da. Wir werden an ihnen zerbrechen. Sie sind stärker als uns. Und ich glaube, unsere moderne Gesellschaft erlebt immer wieder das. Zum Beispiel das jetzt mit der BSE-Krankheit. Die haben zu viel gesündigt da mit den Tieren. Nicht? Und jetzt hoffentlich, ich will niemandem Leid wünschen, aber ich weiß, als AIDS ausbrach, hat so ein Publisher von einem Magazin wie Playboy, nicht? So ein Sumpfmagazin, hat dieser Publisher geschrieben, sollte es vielleicht am Ende doch einen Gott geben, der uns für unsere Fehlgriffe hier bestraft. Er hat von Prinzipien vielleicht gehört, die man einhalten soll, in Bezug zum anderen Geschlecht und so weiter. Wenn man die bricht, dann ist einfach Leid der Fall. Dann gibt es einfach Leid. So, lasst uns jetzt über die Prinzipien hören, die uns zum spirituellen Leben mit Enthusiasmus ausführen. Zunächst einmal das frühe Aufstehen. Morgenstunde hat Krishna im Munde. Wenn man so morgens spirituelle Tätigkeiten ausüben, kann man unglaublich enthusiastisch werden für spirituelles Life. Dann Mangalarti, diese schönen Zeremonien, das Chanten von einem Minimum von 16 Runden auf der Kette täglich, das Lesen von Büchern, dass man herausgeht und Sankirtan macht. Ich habe in München habe ich es erlebt, als sind wir rausgegangen mit einem sehr leichten Sankirtan. Weiß noch, wie enthusiastisch Dominik wurde plötzlich?
Auf dem Heim.
Ja. Nicht so rumgewirbelt, hatte so einen Stab mit langen, bunten Feen, den er da hin und her getan hat, wie die Münchner Hofbrau-Knaben da sahen, nicht? Sind die auch angefangen zum Tanzen? Weißt du noch,
ja,
wie wir so reingekommen sind ins Singen und Tanzen auf der Straße? Nicht? Ist das richtig? Rausgehen auf Street Sankirtan, also dass man auf der Straße singt und tanzt, wird man unglaublich enthusiastisch. Dass man zu jedem predigt, den man trifft, macht einen unglaublich enthusiastisch. Nicht, dass man es immer so zurückhält, ja, ich bin nur ein Hare Krishna, bin nur vom Krishna-Bewusstsein angetan, wenn ich in der, wie heißt das hier, Fischerstraße oder Fiedlerstraße, wenn ich in der Fiedlerstraße bin. Nicht mit dem fiedligen Namen, nein, überall. Dann, wenn man Prasadam opfert, diese Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes können uns vor Mayas Angriff beschützen und uns immer enthusiastisch halten. Es gibt Prinzipien des spirituellen Lebens. Wenn ihr die einhält, bleibt ihr enthusiastisch. Wenn wir strikt diese Prinzipien einhalten, bleiben wir immer enthusiastisch. Die sind die Quellen und die Erhalter von unserem Enthusiasmus, Krishna zu dienen. Ein Durstender muss an Quellen kommen. So müssen wir wissen in unserem spirituellen Leben, wo sind die Quellen für Enthusiasmus? Chanten zum Beispiel, mit Aufmerksamkeit. Gemeinschaft mit Devotees zu haben, Prasadam zu essen. Ich glaube, das fällt uns jetzt nicht mehr schwer. Bist du auch auf dem Fasten? Ja? Geht's noch?
Ja.
Gut. Nicht, du auch, Simone?
Ja.
Gehst du durch?
Ich hoffe, ja.
So, wir können aber jetzt uns schon vorstellen, dass Prasadam uns morgen enthusiastisch macht, oder? Kann man sich schon vorstellen, wie siehst du das gerade? Wir müssen sehen, wo sind die Quellen für Enthusiasmus. Lasst uns nicht einfach apathisch durch die Gegend gehen, wie Kühe vom Schlachthaus oder Ziegenböcke vom Schlachthof. Lasst uns mal sehen, wo sind Quellen, aus denen wir schöpfen können. Wir sollten diese Quellen über unseren Tag verteilen, sodass wir immer Enthusiasmus aufnehmen können und niemals Enthusiasmus verlieren. Wenn wir das schaffen in unserem Leben, dann geht das sehr gut. Ja, was ich bei Felix sehr nice fand als Antwort war diese, wenn wir uns an das Ziel erinnern, kriegen wir unglaublich Enthusiasmus. So ist es auch im Leben, im spirituellen Leben besonders, wenn man weiß, ich kann Krishna bewusst werden. Dann wird man enthusiastisch. Nun, mit diesem Enthusiasmus verhält es sich so. Wir hatten vorhin dieses Beispiel gehabt von dem Sperling, der also den Ozean da aussieht. Krishna bewusst oder Gottes bewusst zu werden, ist so, als würde man versuchen, mit einem Strohhalm einen Ozean auszuleeren. Stell dir mal vor, wir geben jemanden von unseren Zuhörern, von unserem kleinen Kreis heute Abend einen Strohhalm. Axel, hier hast du einen Strohhalm. Dominik fährt dich schnell zur Ostsee hin und dann leerst du die Ostsee aus. Da müsstest du schon ein großes Vertrauen haben, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist, um das überhaupt anzufangen. Nicht? So ist es mit dem spirituellen Leben. Wir brauchen einen enormen Enthusiasmus und Vertrauen, um uns überhaupt auf den Weg zu machen, zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Das ist nicht einfach, dass wir nach diesem Leben in die ewige spirituelle Welt gehen. Allein dieses Konzept ist unglaublich intensiv, finde ich. Stell dir das mal vor. nicht mehr, also in die spirituelle Welt zu gehen. Da muss man Entschlossenheit haben. Da muss man enthusiastisch sein. Da muss man zu den Quellen gehen. Nun, das Interessante ist, wenn man das tut, kommt Hilfe. Hilf dir selbst, so sagt Papa, so ganz praktisch. Warte mal, wie war das? Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Nicht? Wenn du diesen Enthusiasmus und dieses Vertrauen aufbringst, es kommt sofort Hilfe. Wie in diesem Beispiel mit dem Sparrow, mit dem Sperling. Als der den Ozean auslöffelte oder ausschnabelte, falls das schon ein deutsches Wort geworden ist, da kam Hilfe, Garuda, und der erledigte das denn für ihn. So wird auch diese unmögliche Aufgabe, zurück in die spirituelle Welt zu gehen, möglich gemacht durch Krishna, der unseren Enthusiasmus sieht und uns entschlossen hat. Krishna. Meine nächste Vorlesung hieße, wie kann man diese Sicherheit oder dieses Vertrauen gewinnen, aber das ist für heute zu viel. Ich habe eine super Vorlesungsreihe hier vorbereitet, ich glaube nicht, wie schön das ist. Ich werde die in Radadisch geben, das erste Mal in ganz Belgien, für 6 Tage, auf so einem alten Schloss. Was die? Gibt es dann aber bestimmt als Vorlesungsreihe. Ich spreche aber nicht in Englisch. Alright. Damit bin ich ans Ende gekommen. Ich wünsche euch wirklich großen Enthusiasmus, jeden einzelnen von euch, für den spirituellen Pfad. Wenn wir das haben, haben wir, dann ist alles sehr, sehr einfach. Gut, habt ihr zu diesen Punkten irgendwelche Fragen?
Dominik, du hast gesagt, dass der Enthusiasmus bleibt, wenn man zu jedem predigt. Also, aber das ist doch zum Beispiel das 9. Vergehen gegen den Heiligen Namen, also den Ungläubigen über die Herrlichkeit des Heiligen Namens zu belehren.
Ja, du brauchst ja nicht über die vertraulichsten Themen oder die spirituellsten Themen Leuten etwas zu sagen. Die werden dann nämlich Vergehen machen, weil sie es nicht mehr verstehen können. Ach Quatsch, werden sie sagen. Du musst es, das ist überhaupt ganz, ganz wichtig, wenn du mit jemandem kommunizierst und ihm spirituelles Wissen versuchst zu vermitteln. Du musst zuallererst einmal wissen, auf welcher Ebene der ist. Das ist nicht immer einfach. Du kannst nicht sagen, Brillenträger, nein. Wenn jemand, angenommen, Natalie kommt zu mir und sagt, Sachinanda Swami, meine Sehschärfe hat nachgelassen, ich bin älter geworden und ich hatte eine Brille und sagt, Natalie, kein Problem, hier, du kriegst meine Brille, die hat mir 5 Jahre ergebene Dienste getan, stimmt. Ach, sagt sie, es tut mir leid, ich kann noch nicht so klar alles sehen. Positiv denken, Natalie. Nicht so negativ denken. Das würde ich wissen. Oder schau doch direkt dahin. Konzentrier dich mal ein bisschen. Und so weiter. Das nützt nichts. So, wenn du zu jemandem sprichst, indem du ihn deine Sicht anempfiehlst, nicht? Das nützt nichts. Du musst ihn erstmal verstehen. Kennt ihr das so? Ärzte, ihr geht zum Arzt und ihr geht rein. Also Herr Doktor, ich habe hier ein gewisses Beschwerden über den rechten Hüftknochen. Ach, kein Problem. Da nimmt man das Zöpfchen XYZ und trinkt ein Gläschen mit schwedischen Himbeersaft und dann ist das schon... Wie fühlt ihr euch dann? Na Herr Doktor, wollen Sie jetzt mal hören, was das hier genau ist bei mir? Nicht... Bevor du eine Verschreibung gibst, musst du erstmal richtig diagnostizieren. Deshalb, und das ist das Schwerste von der Welt. Du musst, ohne den anderen zu bewerten und dir Gedanken zu machen, in seine Welt reingehen. Oh, ist das schwierig. ist das schwierig. Und dann kannst du jemandem vielleicht helfen. Weil du musst, und du musst dann erstmal sicher sein, ob du das so sehen kannst wie er oder sie. Dann erst bist du in der Welt drin, wenn du es so sehen kannst. Ja, ja, das kann man so sehen. So kann man das sehen. Und dann kannst du erst richtig kommunizieren mit dem anderen.
Ja, aber wenn die Konzepte von der Person
so schwierig sind, ja.
Völlig. Also.
Well, es gibt ein Beispiel, was Prabhupada auch zitiert hat. Da war so ein christlicher Priester, der wollte die also alle überzeugen, die Leute aus London, dass sie, wenn sie nicht Jesus akzeptieren, in die Hölle gehen. Und wollte er jetzt erstmal, dann sagte er jetzt diesen Leuten, also wenn ihr nicht Jesus akzeptiert, geht ihr in die Hölle. Jesus fragte, wie sieht die Hölle denn aus? Dunkel, sagte der, und feucht, kalt und miefig. Ah, sagten, das waren diese Leute, das waren unter Tag Bergarbeiter, dann leben wir schon in der Hölle. Das ist dunkel, feucht, kalt und miefig. Und nun wollte der priesterliche Prediger wollte in deren Denken jetzt ihn etablieren, dass es nicht gut ist, in der Hölle zu sein, nicht? Und dass sie jetzt Jesus akzeptieren. Und dann kam aber eine Idee. In der Hölle, sagte er, gibt es keine Tageszeitung.
Oh.
Keine Tageszeitung, das ist hart. Oh, da müssen wir vielleicht Jesus im Herzen akzeptieren. Versteht ihr, das ist ein Beispiel dafür, wie der sich in die Konzepte der Leute reingetan hat. Einmal, Prabhupada hat das auch einmal gemacht, bei Tamakrishna Maharaj war ein junger Devoti und hatte eine wahnsinnige Angst, eingezogen zu werden von der amerikanischen Armee. Weil zu der Zeit wurden die neu eingezogenen Soldaten nach Vietnam geschifft, wo dieser grausame Krieg wütete. Nicht? Und auch die Amerikaner auch zum Teil schwere Verluste haben. Und er kam also so zu Prabhupada und fragte Prabhupada, wie ist die spirituelle Welt? Prabhupada sagte, da gibt es keinen Einberufungsbefehl. In seinen Konzepten gepredigt. Es gibt keinen Einberufungsbefehl in das Welt.
So schön,
doch. Nicht so. Auf diese Art und Weise ist es, dass du musst sehen, wie du in seiner Verständniswelt bist. Oder einmal habe ich jemanden gehabt, der hatte Liebeskummer. Ein Mädchen hatte schweren Liebeskummer. Ihr Freund hat sie verlassen und da hat sie gefragt, ja, wie ist es denn in der spirituellen Welt? Da habe ich gesagt, Krishna wird dich nie verlassen. Meinst du echt? Ja, ja, Krishna wird dich nie verlassen. Der lässt dich nie im Stich. Das kann man so sagen. Also du musst in die Welt des anderen reingehen. Ganz wichtig. Sonst kann man nicht richtig kommunizieren. Und gut. Habt ihr noch eine Frage auf dem Herzen?
In dem Moment, wo man anderen predigt oder was erzählt, da muss man ja echt aufpassen, dass dann die Begeisterung nicht in die falsche Richtung so schießt, wie gesagt, dass man halt dann
den glatten Elch,
ist das dann in dem Moment falsche Begeisterung dann?
Nö, wenn du richtig begeistert bist, da würde ich nicht zurückhalten. Da musst du halt nur sagen, dass darauf achten, dass du nicht zu abgehoben sprichst und argumentierst.
In dem Moment muss man einfach dann doch ein bisschen aufpassen.
Dass du nicht über über das hinweg. Viele von euch kennen Tatvasandava, ein sehr, sehr nice Devotee. Ne? Tatvasandava traf ich auf einem Revoluzzer-Festival Europa darf kein Hiroshima werden. Nicht, das war ein Anti-Nuke-Festival, da waren viele Gründungen, die Insisters, und, wie sie damals hießen, also waren eingeladen, um zu musizieren. Da traf ich Tafa und wir hatten ein paar Farben gemacht. Und da stand eine riesen Schlange und haben das umsonst verteilt. Und Tafa, habe ich, ist mir aufgefallen, stand schon zum fünften Mal an, weil er sehr hungrig war und nichts zu essen hatte müssen. Er kann ja heute auch noch vier Fassade zu sich nehmen. Und Tadva war dann so begeistert von den Niveaus, dass diese freie Passade verteilt und so eine gute Atmosphäre machten. Wir haben immer ab und an mal Harinam gemacht, gechantet auf dem Festival. Hat dann zu mir gesprochen und hat mir aus Dankbarkeit dann eine selbstgedrehte Zigarette angeboten. Er wusste das nicht so, noch nicht so. Nicht? Das war seine erste Begegnung. Und ich fand ihn so nett einfach. Wieder so auf einen wirkte, der wirkte so nett auf einen und war so begeistert irgendwie in dem Augenblick. Ich stand so ein bisschen beiseite und sah, wie die jungen Leute Prasadam aßen, sich entspannt hinsetzten und den Heiligen Namen hörten. Und so eine richtig nice Atmosphäre entstand, dass ich einfach sagte, ich verstand schon, dass das nicht bös gemeint war, also dass es nicht in Versuchung führen wollte oder was. Und sagte, nein, danke, sagte ich voller Begeisterung, ich habe was Besseres. Und schüttelte so mit meinem Bibeck, wo die Meditationskette drin war. Nicht? Und für Tathasandhava war das hat er verstanden, das hat ihn überzeugt. Die Begeisterung, die hatte jemand was Besseres. Das war ihm sofort klar, weil er so begeistert rüberkam. Und er hat beschlossen, das muss ich rausfinden, was die haben. Das muss ich rausfinden. Und dann ist er der Sache auf den Grund gegangen. Und jetzt ist er auch ein Devotee geworden. Was du in deinem Herzen hast, geht in das Herzen des anderen rein. Wenn du enthusiastisch bist für spirituelles Leben, geht das auch in das Herz des anderen. Viele zum Beispiel, ihr wisst vielleicht, ich habe so ein unverwüstliches Lächeln, das begleitet mich. Das ist einfach angeboten. Ich weiß nicht, mit dem Krishna-Bewusstsein ist das gekommen. Früher war das nicht so. Und verwüste ich nicht das Lächeln. Und viele Leute sagen mir, ich habe dich lächeln gesehen und das hat mich überzeugt irgendwie. Sagen die, sehen wir, es ist aber nicht das Lächeln, sondern was man im Herzen drin hat. Das geht ins Herzen des anderen Menschen rein. Wenn du nichts im Herzen hast, dann bitte, kannst du die gelehrteste Vorlesung geben. Und das berührt die Zuhörerschaft nicht. Also das macht nichts, enthusiastisch zu sein, nur ist klar, man sollte nicht total unverständliche Sachen sagen, dass du nicht total den überforderst. Nicht?
Also wenn Leute jetzt schon so sporadische Bemühungen haben oder so, wie kann man die denn dazu bringen, dass sie von sich aus
konstanter werden?
Ja, und enthusiastisch auch werden wollen oder bleiben möchten.
Du musst herausfinden, was dieser Mensch, was den will, was der will, was die will, was interessiert sie. Wenn es Prasadam ist, musst du Prasadam nachreichen. Wenn es Philosophie ist, was sehr oft der Fall ist, musst du Philosophie nachgeben. Ich weiß, bei Boy George, der fand immer die Gemeinschaft von Devotees so gut. Der hat null von der Philosophie verstehen können, weil er nun mal ein bisschen oberflächlich ist. Er musste halt gute Gemeinschaft geben. Das ist, ich denke immer so, wenn sich jemand für etwas im Krishna-Bewusstsein interessiert, ist es so, als wäre in seinem Damm, den er gebaut hat, seit ewigen Jahrtausenden zwischen ihm und Krishna, ist ein kleines Loch. Wisst ihr, wie Dammbrüche entstehen?
ein kleines Loch und dann rinnt es so beständig durch, wenn da, angenommen, da ist Wasser dahinter, und wasch, tut es denn den Damm wegbringen. So ist es auch bei uns. Wir haben ein kleines Interesse an Krishna. Wenn wir das weiter kultivieren, und immer mehr kommt da durch, sozusagen, von dem Interesse, dann tut uns das einfach, dann wird der Damm dann weggespült. Wenn da Wasser dahinter ist. Also du musst den weiter versorgen. Wenn du bei dir selber auch so etwas verspürst, du hast für bestimmte Dinge, die machen dich enthusiastisch, musst du denen weiter nachgehen und das weiter Nachschub kommt, sozusagen, und dann wird diese Verschmutzung, Ummauerung unseres Herzens einfach eingespürt werden. Ich bin Halavadivoti, Simone. Ich hatte unglaublich viele Schwierigkeiten mit dem Spirituellen, ich war total anders eingestellt, also anti-autoritär bis zum es geht nicht mehr und philosophisch auf was ganz anderem, Nihilismus und Sartre und so weiter, Dadaismus, all diesen komischen Kram, nicht? Und ich kam zum Tempel und ich sah nur das Bild von Prabhupada auf so einem hohen Sitz und alle Alarmsachen waren an, da geht es um Autoritäten, habe ich sofort gespürt. Und du wolltest schon rausgehen, so verschoben war mein Denken, nicht? Und, aber es gab Halava. Und das konnte ich nicht ausknobeln. Was war Halava? Was war die Substanz von Halava? Und dann habe ich zweimal Nachschub gekriegt, aber dann hatten sie nichts mehr, die Devotees. Das war nicht wie heutzutage war das, wo man sich satt essen kann am Halava. Das war eine Rarität, Halava. Und dann, weiß ich noch, dann haben die gesagt, nee, also du hast jetzt zweimal schon Nachschub. Und wir müssen noch was aufbewahren für die Devotees, die ausgeteilt haben. Aber die essen dann nachher. Und da habe ich mich erkundigt, wo die essen würden. Das schmeckt so unverwüstlich gut. Ich muss noch ein bisschen was davon haben. Es ist nicht möglich für mich, heute den Tempel zu verlassen, ohne dass ich ein bisschen Halava noch kriege, oder wie das heißt. Nee, dann habe ich nochmal Nachschub gekriegt. Und, das war auch das Einzige, was ich erinnern konnte von dem ersten Tempelbesuch. Der schmeckte so verführerisch gut, dass ich nochmal kommen musste. Und die Leute haben einfach einen guten Ausstrahlung auf mich gehabt. Ich fand das gut, dass sie mir nochmal Nachschlag gegeben haben. Also ganz einfach hat sich das dargestellt, weil das war mein erstes wirklich Interesse, das mit dem Halava, da war die Gleichgültigkeit weg. Das musste ich erlangen. Wie ich jetzt weiß, war es, das im Halava war natürlich, das war Fassade und geordnete Speise, das sprach die Seele ungemein an. Gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein natürliches Ende erreicht. Vielen Dank für euer Kommen. Ich möchte noch sagen, für alle von euch, die bereit sind oder von Enthusiasmus mit Enthusiasmus ausgestattet sind, bitte versucht am Samstag nach Berlin zu kommen. Wir fangen um 10 Uhr mit einem wunderschönen Festival an. Wir treffen uns auf dem Breitscheidplatz, also gleich neben der Gedächtniskirche, mitten im Zentrum von Berlin. Also, ich weiß nicht, wie die U-Bahn. Berlin Zoo wäre die große der Bahnhof und von da kann man ja über den Kudamm dahin gehen. Da haben wir ein total nices Festival zu Ehren von Lord Jagannath, da haben wir so einen Umzugwagen, den wir über die Straße ziehen mit Aratiks und so weiter. Viel guten Kirtans, einem anspruchsvollen Kulturprogramm auf
einer Bühne, auf der Bühne da, in diesem, mitten im Zentrum der Stadt, dann, das würde ich mir auf keinen Fall entnehmen lassen. Da kann man vielleicht auch eine billige, es gibt ja diese übers Wochenende Karte, kann man, oder man kann eine Fahrgemeinschaft bilden. Kann vielleicht mit Nikraha noch sprechen, ob er noch weiß oder so, ob man das koordinieren kann. Also ja, auf alle Fälle kommen, würde ich sagen. Jetzt geht es. Kann auch Sonntag zurückfahren, wenn man möchte, also wenn man muss, oder am Samstag noch. Ich fahre auch am Samstag schon mit Zug über die Nacht nach Zürich. Ja, herzlich willkommen dazu. Und ich möchte euch sagen, ich fand es sehr, sehr nice, dass ihr gekommen seid. Nikaha und Shai Rishi hatten mich eingeladen, weil wir vorher schon gesagt hatten, dass ich auf dem Weg nach Berlin bin, und dann bietet sich hier an, einen Hannover Zwischenstopp zu machen. Ich finde es sehr nice, wenn man sich, mich hat es dann doch sehr gefreut, dass ihr alle angekommen seid zum Abendprogramm. Das inspiriert einen, sowas dann auch in der Zukunft zu wiederholen, wenn man dann wenn man weiß, hier kommt so ein netter, enthusiastischer Kreis zusammen. Kann man sich sehen. Wir werden heute das Programm ein bisschen frühzeitig enden, weil wir alle auf diesem Fast-Marathon sind. Also ich. Und vielleicht ein bisschen. Also ich müsste ein bisschen meine Sachen, ein paar Sachen machen, wie mir so meine Tradition vorschreibt. Ja, alles Gute für euch und viel Enthusiasmus, wirklich. Geht zu den Quellen des Enthusiasmus. Man muss wissen in seinem Leben, wo die sind, und dann das kristallklare und belebende Wasser des Enthusiasmus. Gut, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.